Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Seit den 1970er Jahren sind die Themen und Methoden historischer Forschung vielfältiger geworden. Seither beklagen die einen eine wachsende Beliebigkeit, andere begrüßen eine Steigerung der Diversität. Eine Entwicklung, die Grundfragen zum Selbstverständnis der Geschichtsschreibung aufwirft. Gibt es eine Einheit der Geschichte oder nur partiale Geschichten? Ist historische Erkenntnis objektiv? Darüber diskutierten über 100 HistorikerInnen aus dem In- und Ausland in einer Online-Veranstaltungsreihe des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Andreas Beckmann hat die Diskussion verfolgt.
Wer bestimmt eigentlich über Kriterien für Relevanz historischer Forschung?
Nicht nur für Barbara Stolberg-Rielinger, Rektorin am Wissenschaftskolleg zu Berlin, ist dies eine zentrale Frage der Geschichtswissenschaft, weil sie deren Freiheit berührt.
Diese Frage würde ich zunächst mal ganz grundsätzlich so beantworten, dass ich sage, wir als Historiker und Historikerin selbst haben das zu beantworten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, finde ich, dagegen verwahren, von außen an uns herangetragene Relevanzfragen zu beantworten.
Ob eine solche Abwehrhaltung allerdings durchzuhalten ist, erscheint zweifelhaft beim Blick in angelsächsische Länder, die wissenschaftspolitisch in Deutschland schon häufig als Vorbilder herangezogen wurden.
Wir haben in Großbritannien etwas, das nennt sich Research Excellence Framework, was alle 6 Jahre alle Abteilungen und fast alle Wissenschaftler begutachtet und dann Gelder verteilt.
Berichtet Frank Trentmann, Professor am Londoner Birkbeck College. Bis zu 40% aller Forschungsgelder werden in Großbritannien nach diesem Verfahren vergeben.
Impact ist das Keyword hier, also letzten Endes die Wirkung und Effekt von wissenschaftlicher Forschung.
Natur- und Technikwissenschaften fällt ein solcher Nachweis oft leichter, weil sie im Wettbewerb um Forschungsmittel neue Erfindungen oder ähnliche Verbesserungen in Aussicht stellen können. Dennoch, meint Frank Trentmann, müssen Historiker ein Begutachtungsverfahren nicht fürchten, das nach dem gesellschaftlichen Wert ihrer Arbeit fragt. Sie könnten sogar davon profitieren.
Es ist nicht unwichtig, dass es die Wissenschaftler ermuntert zu fragen, für wen ist das eigentlich gut, was ich mache? Und sich zu überlegen, dass es auch Möglichkeiten gibt, zusätzliche Ansätze und Stimuli zu bekommen, von Gruppen, mit denen wir uns normalerweise nicht über Forschungsfragen auseinandersetzen.
Viele der historiografischen Innovationen der letzten Jahrzehnte basieren im Grunde auf neuen gesellschaftlichen Orientierungs- und Emanzipationsansprüchen.
Fügt Rüdiger Graf vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, ZZF, hinzu. Ohne äußere Einflüsse wäre das Fach womöglich bei Erzählungen über große Mächte und große Männer stehen geblieben, mit denen es sich bis ins 19. Jahrhundert fast ausschließlich beschäftigte. Danach seien aber, angeregt oft durch Einflüsse aus dem angelsächsischen Raum, Gesellschaft, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte als Forschungsfelder dazugekommen. Seither sei der Prozess der Erweiterung stetig weitergegangen.
Die Entwicklung der Geschlechtergeschichte zum Beispiel ist ganz eng verbunden gewesen mit der Entstehung des Feminismus und der zweiten Frauenbewegung. Die Umweltgeschichtsschreibung ist ganz eng verbunden gewesen mit der ökologischen Bewegung. Und so sind es im Grunde immer wieder gesellschaftliche Bewegungen oder neue Entwicklungen, die zu einer Reorientierung des Faches führen.
Und sie führen regelmäßig zu der Frage, ob politische Interessen oder Aktivismus Untersuchungen anstoßen, einfordern oder beeinflussen sollten.
Das ist auf der einen Seite gut, weil die Relevanz des Faches auch daraus resultiert, dass es in bestimmten Bereichen Orientierung in der Gegenwart stiftet. Andererseits ist mein Eindruck auch immer wieder, dass der Aktivismus eine Gefahr birgt, Komplexitätsreduktion zu betreiben, wo wir eigentlich im Fach immer dafür sind, eine Vielfalt von Perspektiven, eine Vielfalt von möglichen Weltdeutungen oder sowas gerade darzustellen.
Doch kann Geschichtswissenschaft diesen Anspruch überhaupt je einlösen? Sämtliche ihrer Forschungen beginnen mit Quellen. Und die bezieht sie immer noch größtenteils aus der Hinterlassenschaft weißer Männer und von ihnen geschaffener Institutionen, wie Behörden oder Unternehmen, merkt Kim Christian Priemel an, Professor für europäische Zeitgeschichte an der Uni Oslo.
Das bedeutet, dass der ungleiche Zugang zu Quellen bei ihrer Beschaffung beginnt, die Überlieferung einschließt und dann bis zur Analyse und bis zur Erzählung weiterreicht.
Zwangsläufig bleiben so bestimmte Themen und Erzählungen marginalisierter Gruppen erstmal unterbelichtet, wegen schwieriger Quellenlage.
Nur stichwortartig, koloniale Herrschaftsräume fallen einem da ein, Minderheitengeschichte oder die grundsätzliche Privilegierung der Schriftlichkeit. Schon das Wort vom Quellenwert deutet an, dass vor dem strengen Auge der Historikerin dann doch nicht alle Quellen gleich sind.
Im Zuge ihrer inhaltlichen Erweiterung hat die Geschichtsschreibung auch ihr Quellenreservoir verbreitert. Foto- und Filmaufnahmen kamen hinzu, Töne, auch Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände aller Art. Das wirft methodische Grundsatzfragen auf.
Die in den Quellen ermittelten Befunde sind auf Interpretationen angewiesen,
stellt Jürgen Kocker klar, Autor zahlreicher Aufsätze über Geschichte als Wissenschaft.
Sie sprechen in der Regel nicht selbst. Sie lassen Spielräume für unterschiedliche Interpretationen, aber diese Spielräume haben Grenzen, die auch durch die Quellenbefunde bedingt oder bestimmt sind.
Historiker müssten immer wieder hinterfragen, wie sicher sich ihre Interpretationen tatsächlich aus ihren Quellen herleiten ließen und ob sie durch andere Quellen in Frage gestellt würden. Ohne eine solche selbstkritische Haltung liefen sie Gefahr, ihr Fach dem Zeitgeist auszuliefern.
Fragen und Erkenntnisinteressen divergieren und sie ändern sich mit der Zeit, selbst dann, wenn sich die Quellen nicht ändern.
Geschichte ist vergangen und ändert sich nicht mehr. Wer sie heute erforscht, kann sich den gegenwärtigen Verhältnissen zwar nicht entziehen, sollte aber dennoch versuchen, historische Abläufe aus der Perspektive der Beteiligten zu schildern. Jürgen Kocker sieht darin ein Alleinstellungsmerkmal der Geschichtswissenschaft.
Wenn man Situationen miteinander vergleicht, versteht man sie als Historiker als gewordene und wieder sich ändernde und vergehende. Das scheint mir nicht unbedingt das Kennzeichen soziologischen und politologischen Denkens heute zu sein.
Soziologen dürften historische oder gegenwärtige Strukturen als gerecht oder ungerecht bewerten. Über deren Veränderlichkeit mögen Politologen nachdenken, sagt Jürgen Kocker. Historiker sollten so neutral wie möglich erklären, wie Verhältnisse entstanden sind. Aber ist eine Neutralität überhaupt erreichbar? Wenn nicht in einer Studie, dann vielleicht, indem man verschiedene Untersuchungen vergleicht? Oder zerfällt Geschichtsschreibung letztlich doch immer wieder in Einzelerzählungen, die oft kaum miteinander in Einklang zu bringen sind? Mit solchen Fragestellungen wird die Diskussionsreihe Grundfragen der Geschichte im Frühjahr am ZZF fortgesetzt.
Und zwar am 9. Mai, online mit dem Thema »Wie politisch kann, soll und muss Geschichtsschreibung sein?« Andreas Beckmann berichtete über die Diskussion am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam zum Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft.